Ich habe einen Hinweis in den E-Mails gelesen, dass ich auch was über das Gebet sagen soll. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass dieser Satz formuliert wurde, Christen müssen beten. Aus meiner Sicht ist das das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt, denn beten heißt ja reden mit Gott. Und ich weiß, als ich mich verliebt habe, das war noch die Zeit, wo es keine ISDN-Telefonanlagen gab, gab es nur eine Nummer im Haus, dann habe ich da ruhig mal für 2-3 Stunden das Telefon blockiert und geredet mit meiner Herzallerliebsten. In der Phase hätte man mir nicht sagen, du musst aber auch mal mit deiner Freundin reden. Das wäre unnatürlich. Ich halte das Gebet für natürlich. Es ist manchmal schwierig, in Gang zu kommen, anzufangen. Wenn ihr mal so an eure Schulklasse denkt, da kommt ein Neuer rein in die Schulklasse nach den Sommerferien und ihr anderen seid, kennt euch schon ein paar Jahre, wart schon zusammen unterwegs da in der Schule, dass in der Pause dann meistens die Leute, die sich schon jahrelang kennen und immer was zu sagen hatten, die klucken zusammen und reden. Und der Neue, wo man ja ganz viel erfahren könnte, wer er ist und so, der ist so ein bisschen der Fremde und so außen vor und hat Hemmung und wer sind die Leute. Und so denke ich manchmal, sind auch die Menschen gegenüber Gott, wenn da keine Beziehung existiert, ist da irgendwie so eine Blockade, die einen in den Kontakt mit Gott, die den Kontakt hindert. Und ich habe mal das kürzeste und erfolgreichste Gebet rausgesucht, das ich in der Bibel kenne. Und das heißt, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist nicht nur kurz, sondern auch sehr erfolgreich, denn Jesus selbst erzählt diese Begebenheit und sagt hinterher, der hat volle Erhörung gekriegt. Der war nach diesem einen Gebet, war der komplett heilig. Und da war nichts mehr zwischen ihm und Gott. Und das war ein böser Bube. Das heißt, der hatte schon eine Biografie. Zöllner, das ist eigentlich der Begriff, der reichte damals. Wenn ein Jude sich von der römischen Besatzungsmacht anheuern lässt, um auf Kosten seiner Mitbürger in Israel ordentlich Kohle zu machen und Geld zu verdienen. Und es gab solche Queraussteiger, die dann einfach um des Geldes willen die eigenen Leute übervorteilt haben. Der konnte nach Belieben raufschlagen und sich das in die Tasche stecken. Aber irgendwann ist doch nach all dem Ruhm und dem Reichtum diesem Mann die alten Storys in die Erinnerung gekommen, denn Israel wächst man halt mit der Tore auf, die ersten 5 Bücher Mose, dass da doch noch ein Gott ist. Und dass seine ganze Fixierung auf das, was ihm Spaß machte in den letzten Jahren, ihn nicht so erfüllte, wie es damals war, als er noch mit Gott zusammen war. Irgend sowas muss ihn da in den Tempel getrieben haben, weil er war jahrelang kein Gottesdienstgänger. Und dann kriegt er mit, wie die ganz frommen und Pharisäer und Schriftgelehrten, wie sie alle heißen, da immer so brav jeden Schabbat, wir sagen Sonntag, in den Gottesdienst gehen und so brav ihre Treue zelebrieren. Und wie die große Gebete schwingen können und so von oben herab gucken. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie der da. Und dann fangen sie an, Gott zu danken für all das, was sie schon tun konnten und was ihnen alles gelungen ist und so. Und dann kommt dieser eine, völlig zerknirscht, wagt sich kaum in den Gottesdienstraum, schlägt sich da noch auf die Brust und sprach bei sich selbst, wagte gar nicht nur, Herr sei mir Sünder gnädig. Mehr hat er gar nicht rausgekriegt. Und das reichte komplett. Warum wendet er sich da so hoffnungsvoll zu Gott? Paulus hat das so schön gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Evangelium ist ja Fachjargon. In der Bibel heißt ja einer guten, die gute Nachricht. Und sagt dann also, natürlich, da gibt es was zu schämen. Warum? Weil den Leuten, die dieses Evangelium nicht annehmen und es nicht verinnerlichen, erscheint es Unsinn, eine Torheit. Und die gehen da dran vorbei. Und die lachen auch darüber. Kann man nur an sowas glauben, dass Gott Mensch wurde und so weiter. Und Paulus sagt, ich schäme mich dieses Evangeliums nicht und hat auch Argumente. Es ist doch Gottes Kraft, die jedem zur Hilfe kommt, der glaubt. Und macht dieses kleine Geheimnis offen und sagt, es gibt einen Weg, zu Gott zu kommen, wenn man den glaubt, dann erlebst du Gott. Es geht nicht um religiöse Gefühle, sondern ganz persönliche Beziehung. Und dann kommt man auch ins Gespräch. Wir nennen das Beten. Mit ganz unterschiedlichen Anliegen. Manchmal sind es Dankgebete ohne Ende für all das Gute, was in dieser wunderschönen Glaubenspartnerschaft sich ereignet hat. Da könnte ich also monatelang erzählen. Bin schon viele Jahre mit Jesus unterwegs. Es ist großartig und manchmal ist man in großer Not, dann sind es halt Bittgebete, Hilfe. Herr, ich brauche dich. Aber der Kern ist, dass Gott eigentlich, bevor irgendeiner gebetet hat, und das ist das Wundersame, beschlossen hat, uns Menschen zu helfen. Das kam von ihm aus. Da ist dann keiner aufgestanden, hat sich den Gebetsschweiß von der Stirn gewischt und sagt, ach, endlich kommt Gott mal in die Strümpfe, haben wir doch jetzt ordentlich gebetet. Nein, das Ganze läuft gerade andersrum. Gott hat bei sich beschlossen, aktiv zu werden. Und hat, ehe wir überhaupt bitten, schon was in die Wege geleitet, uns zu helfen. Fakt ist, dass diese gute Nachricht von Gott, die ja wirklich schwer intellektuell nachzuvollziehen ist, also dass Gott Mensch wurde, das muss man ja auch erstmal verkraften. Und dann noch durch eine Jungfrau. Und dann hat nie einen Fehler gemacht. Ich habe das meinem Geschäftsmann im Flugzeug erzählt, der hat immer größere Augen gekriegt. Ich sage, aber ich muss Ihnen das mal kurz sagen. Und der ist ohne Sünde durch sein Leben gegangen. Dann ist er gestorben. Unnatürlichen Tod. Hat ihn gekreuzigt. Obwohl er nie was falsch gemacht hat. Dann ist er sechstens wieder auferstanden von den Toten. Das muss man ja auch erstmal raffen. Und dann ist er noch zum Himmel rauf wieder. Und zu guter Letzt, er kommt bald wieder. Das sind ja also 8 Zumutungen, wenn du die mal so kompakt vermittelst. Und jeder, der so ein bisschen durch das endreligiöse Bildungssystem unseres Landes gegangen ist, wo man doch besser religionsneutral ist und sich das aus der Entfernung alles so anguckt, was Leute alles so glauben können, den lieben langen Tag, da ist das schon recht schwer, da einen Zugang zu finden. Ich möchte einfach mal was behaupten und gehe da gleich mal tiefer rein. Gott hat also beschlossen, uns Menschen zu begegnen. Und zwingt niemand. Das ist wahr. Und er hat das angekündigt, also vorhergesagt, prophezeit wäre jetzt hier Fachjargon. Und alles, was Gott prophezeit, trifft ein. Und alle Menschen dürfen also sich der Zusagen, die Gott uns gegenüber gemacht hat, gewiss sein, dass das garantiert eintrifft. Und da geht es auch um zukünftige Dinge. Dass Gott sich um Menschen kümmern will, die sich für ihn öffnen und dieses Vertrauen mit ihm vertiefen und richtige Partner werden. Und bei diesem Stichwort, für einige Reizwort, Prophezeiung, also etwas vorhersagen, da ist ja das große Stirnrunzeln und so und Leute winken ab und sagen, ja, es denken sich Leute aus und wenn da mal was passiert ist, dann ist das Zufall, wenn das da eingetroffen ist. In Wirklichkeit geht es darum, dass wir Menschen, wir haben ja nur diese drei Dimensionen, Höhe, Tiefe, Weite, herausgefordert werden in diesem Testament Gottes an uns, die Inhalte zu bedenken und denen zu vertrauen, besonders dem, der die Inhalte uns vermittelt hat. Und das ist fraglos ein Prozess, weil dann fängst du plötzlich an zu denken, dass es noch mehr gibt als unsere Dimension. Dass auch, Einstein lässt grüßen, Zeit relativ ist und Raum und Zeit bewegbar ist und Ewigkeit existiert. Andere Dimensionen existieren. Und natürlich, wer in anderen Dimensionen ist und runterguckt auf uns, die wir hier in Zeit und Raum daherleben, dann könnte man zutrauen, dass einer, weil er nicht in der Zeit und im Raum gebunden ist, auch mal kurz nach vorne guckt und sagt, ja, das wird noch passieren, das wird passieren, das wird passieren. Das wollte ich euch nochmal sagen. Und dann ist die Frage, ob wir dem, der solche Fähigkeiten hat, auch vertrauen. Es gab ja schon immer die Neugier, was kommt auf uns zu im Jahr 2019. Da haben die Astrologen, also die haben Hochkonjunktur, die Wahrsager und so, die Leute Bleigießen und Kaffeesatz lesen und aus der Hand lesen, was es da alles für Varianten gibt mit Gläserrücken und so weiter. Sterne deuten, Konstellation. Da hat Gott damals schon durch seine Leute gesagt, die sollen doch mal auftreten, die da meinen, sie könnten die Zukunft vorhersagen. Sie sollen auftreten, ich zitiere Jesaja 47, 13, und dir helfen. Die da die Himmelszeichen deuten, die Sternbeschauer, die an jedem Neumond wissen lassen, was über dich kommen soll. Gott schmunzelt darüber. Ist auch hochinteressant, dass also 98,9, habe ich jetzt gelesen, Prozent, fast alle, der astrologischen Vorhersagen über das kommende Jahr falsch sind. Kann man ja jedes Jahr zurück belegen. Aber also auch Intelligenz macht keinen Stopp, dass die Leute trotzdem immer wieder dort ihre Vorhersagen suchen und neugierig wissen wollen, was kommt auf uns zu. Am liebsten hätten es alle, die das Geld lieben, wie sind die Aktienkurse im nächsten Jahr oder was läuft in diesem Jahr und so weiter. Dann könnten sie da so richtig schön immer mit ihrem Vorherwissen alles. Okay, darum geht es Gott nicht. Gott hat einen Rettungsplan prophezeit und das ist Kernbotschaft der Heiligen Schrift, der Bibel. Den sollten wir uns auseinandersetzen. Und besonders geht es darum, um dein Leben, um deine Zukunft, ja sogar um deine Ewigkeit. Und dann lässt Gott hier die Gegenseite, die da sich aufspielt, als wüsste sie auch etwas über die Zukunft, sagen, ja, eure Hausgötzen, die reden doch Falsches. Die Wahrsager, die schauen doch und vermitteln nur Lüge. Sie verkünden irgendwelche nichtigen Träume und spenden dir leeren Trost. Gibt ja Horoskope, ich weiß nicht, ich nenne das immer die Andacht der Heiden. Da steht dann also irgendwie was, das ist dann so allgemein formuliert, da kann sich dann jeder drin wiederfinden und so wird man dann sterngläubig. Aber es geht um Gottglauben. Und ich werde euch mal gleich mathematisch fordern, damit die Intellektuellen unter uns auch noch ein bisschen was abkriegen. Es geht phänomenal darum, wer ist Gott gleich? Der sollte sich mal melden, sagt die durch seinen Propheten Jesaja 44,7. Er möge mir doch kundtun, mir beweisen, ob er mehr weiß als ich. Wer kann denn von Anfang an die Zukunft verkündigen? Bitte schön, wer? Sie sollen uns sagen, was alles noch kommt. Gott ist so richtig bereit auf Wettstreit. Komm mal, lass uns mal sehen, wer recht hat. Das Evangelium, das für einige Leute so eine verschämte Sache ist, deswegen sind Christen oft auch U-Boot-Christen, tauchen ab, wenn es darum geht, Flagge zu zeigen. Da muss man sich nicht für schämen. Das, was da, dass Gott Mensch wurde in Jesus, was da in der Bibel angekündigt ist, das ist wirklich was, entschuldigt den Begriff, aber besser fällt es mir nicht ein, zum Stolz sein, dass wir solche Argumente schon in diesem alten Buch der Bibel vermittelt bekommen haben. Das Frühere habe ich doch längst verkündigt, spricht Gott dort in Jesaja 48,3. Aus meinem Mund ist es hervorgegangen und ich habe es hören lassen durch meine Propheten. Und dann traf es ein. Und Gott steht da als der Wahrhaftige, dass das, was er sagt, tatsächlich eintreffen wird. Und dann geht es ja auch darum, aha, Gott soll angeblich die Menschen lieben. Aha. Und Gott, wie macht er das mit seiner Liebe? Wird also Mensch. Nun, kein Mensch bittet Gott, auf die Erde zu kommen, aber er hat es bei sich so beschlossen. Das hat einen tiefen Grund. Vielleicht kann ich den am Rande erwähnen in den nächsten Sätzen. Vorweg aber mal etwas Mathematisches. Wie wahrscheinlich ist es, dass man im nächsten Jahr am 20. Januar 2020 vorhersagen kann, was mit meinem Leben dann los ist? Recht schwer. Man könnte ja auch nicht vorhersagen, ob man nächste Woche Mittwoch noch gesund ist oder mit einer Grippe, weiß man ja nicht. Also es gibt eigentlich für uns, ist die Zukunft nahezu blind. Man kann vermuten und tippen. Und ich habe in den USA mal ein Buch in die Hand gekriegt von Peter Stoner. Das ist also ein Physiker, ein Mathematiker. Der hat dort ein Buch rausgebracht, übersetzt ins Deutsche, Die Wissenschaft spricht. Und er ist eben Matheprofessor und Professor der Physik, ein ganz heller Kopf. Der hat sich mal die mathematische Herausforderung der Zufallsberechnung zugewandt in einer seiner Doktorarbeiten und hat dort eine Formel entwickelt, wie die sogenannte Wahrscheinlichkeit, also dass zufällig das, was dort gesagt worden ist, eintreffen kann und wie die mathematischen Verhältnisse sind. Ich zitiere mal aus dem Buch. Er sagt zum Beispiel, also nehmen wir mal Lotto. Da braucht man 6 richtige plus Zusatzzahl aus 49 Zahlen. Ob die denn dann so auch gezogen werden am Mittwoch oder Samstag, Lotto. Wenn man da nach der Zufallsberechnung geht, dann ist die Chance, dass man alles richtig macht, 6 plus Zusatzzahl 1 zu 601.304.088. Das ist also eine 6 mit 8 Nullen. In seinem Buch sagt er dann weiter, wie es denn nun wäre, wenn man über Menschen oder über Jesus Christus etwas vorhersagt, dass da Gott Mensch wird. Wie wahrscheinlich ist das, dass das eintrifft, wenn das nur Menschen waren, die das gesagt haben? Und dann nimmt er jetzt mal als mathematische Gleichung heraus und sagt, angenommen, es gäbe 8 Prophezeiungen über das Leben einer Person, dass man 700 Jahre vorher prophezeit, also vorhersagt. Die Erfüllungswahrscheinlichkeit, dass das wirklich eintrifft, nur 8 Merkmale über eine Person, die 700 Jahre später, ist 1 zu, und jetzt kommt es, 101,7 Billiarden zu 1. Das ist also eine 1 mit 17 Nullen. Damit du das physikalisch mal greifen kannst, würde das bedeuten, man nehme 101,7 Billiarden Euro-Münzen. 1-Euro-Münzen. Und breite sie auf einer Fläche von 691.000 Quadratkilometer aus. Das ist die Fläche vom doppelten Deutschland so ungefähr. Dann würden diese 7 Billiarden 1-Euro-Münzen einen Pegel von 60 Zentimeter ergeben. 60, so. Und jetzt sagt er weiter, jetzt nehmen wir einen Mann oder eine Frau für dieses Experiment. Dem oder ihr werden die Augen verbunden und irgendjemand, der in diesem Experiment da mittätig ist, darf nun losgehen, doppelte Fläche von Deutschland und eine Euro-Münze markieren. Und ob nun in 50 Zentimeter oder 15 Zentimeter Tiefe in diesem 60 Zentimeter Pegel von 1 Euro Münzen, ob er die da im Schwarzwald in Hintertupfing da irgendwo fallen lässt oder oben in Ostfriesland, ich weiß nicht, gegen von Leer oder doch lieber in Jever oder vielleicht doch in Flensburg oder unten in Lörrach kurz vor Basel, wer weiß das schon. Bad Reichenhall wäre auch noch eine Variante oder dann da an der polnischen Grenze oder doch oben in Rügen. Das weiß man nicht. Das alles mal zwei, doppelte Fläche von Deutschland. So, jetzt hat er die irgendwo reingetan. Und der oder die Person mit der Augenbinde hat jetzt nur eine Chance, aus den 101,7 Billiarden Münzen einmal reinzugreifen und die richtige zu kriegen. So ist die Chance des Zufalls zu verstehen. Bei 8 Vorhersagen, 700 Jahre vorher. Jetzt ist das aber mit Jesus und den Vorhersagen über sein Leben wie folgt. Es gibt nicht nur 8 Vorhersagen, sondern ein paar mehr. Würde man jetzt mal, was haben wir denn hier, was hat er noch aufgeschrieben, 48 Prophezeiungen nehmen über das Leben eines Menschen, 700 Jahre vorher. Dann würde eine 1 nicht mit 17 Nullen wie eben, sondern mit 157 Nullen folgen. Das führe ich jetzt nicht weiter aus, wie viele Planeten da dann mit 3 Meter Euro-Münzen alle aufgefüllt werden. Auf jeden Fall hat man auch da nur eine Chance. Das ist nur bei 48 Prophezeiungen. Jetzt gibt es aber, halt dich fest, über das Leben von Jesus, dass Gott Mensch wird, wo er geboren wird, wie die Umstände sind, Rahmenbedingungen, was er in seinem Leben tun wird, dass er Flüchtling ist als Kind nach Ägypten und großer Kindermord ringsherum und dass es in Bethlehem geschehen wird und was er in seinem Leben reden wird, bis hin zu seinem unnatürlichen Tod. Das ist alle 384 Detailvorhersagen über Jesus Christus findest du in der Bibel, bevor die eingetroffen sind. Und nicht nur 700 Jahre vorher, das ist für Gott eine Kleinigkeit, das geht schon im Paradies los, tausende Jahre vorher. Gott kann es, weil er es weiß und nicht gebunden ist in Raum und Zeit. Und jetzt müssen wir, Pastoren, versuchen, Menschen zu motivieren, dem musst du vertrauen. Auf den kannst du dich verlassen. Komme, was da kommen mag, der sagt die Wahrheit. Und dann muss man schüchternen Christen, die den Glauben nun in sich tragen, aber Angst haben und sich schämen, dass sie Christen sind, muss man sagen, wieso schämst du dich? Du hast das großartigste Geschenk, das ein Mensch in sich tragen kann. Vertrauen zu dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Warum schämst du dich? Du hast die beste Nachricht und du hast das kostbarste Vertrauen in deinem Herzen zu einem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich bin auch froh, dass die ganzen evolutionären Gedanken, die uns da wie Mainstreaming übers Fernsehen immer wieder mit den Jahrmillionenberechnungen und so weiter vorgezogen, Urknallen, dass die sich immer noch Theoretiker nennen lassen müssen. Wissenschaftlich belegt. Es geht nur um eine Theorie, aber es wird vermittelt, als sei es wahr. Nein, nein, diese ganzen Initiatoren wollen dem Schöpfer aller Dinge die Ehre rauben. Da bin ich gegen. Ihm gebührt die Ehre. Er ist der allmächtige Gott, der alles kann. Und der hat Zeit, sich um dich zu kümmern. Um den Einzelnen. Die nimmt er sich aufgrund seiner allwissenden Fähigkeit und seiner Entscheidung. Ehe du gebetet hast, sagt er, ich liebe dich. Du bist mir nicht egal, du bist mir wichtig. Ich möchte gerne mit dir eine Ewigkeit nein, ich muss es fast im Plural sagen, Ewigkeiten verbringen. So wertvoll bist du mir. Ich will dich nicht verlieren. Ich möchte dich meiner Geborgenheit hineinnehmen und werde dich nie vergessen. Ich weiß deinen Namen, du bist mir wertvoll, denn ich habe dich kreiert. Kinder sind eine Gabe Gottes. Und die Bibel ist voll von diesen Blockaden, die wir Menschen in uns tragen, dass wir Gott so schwer vertrauen wollen. Jeder, der zu Gott kommen will, um zu ihm zu reden oder zu beten, sagt die Bibel, muss glauben, Hebräer 11, Vers 6, dass Gott ist. Und, jetzt kommt das Zweite, ist eigentlich was Schönes. Und alle, die sich ihm nahen, wissen, dass er sie belohnen wird. Nicht Druck und Asche, belohnen. Also Gott möchte uns die richtigen, guten Gedanken geben, dass wir vertrauensvoll mit ihm zusammenleben. Komme, was da kommen mag. Dass das nicht immer so einfach ist, davon gibt es auch Geschichten in der Bibel. Und eine meiner Lieblingspersönlichkeiten ist einer von den Nachfolgern Jesu. Ganz am Anfang, als Jesus anfing, seinen Zimmerreijob aufzugeben im Vatersbetrieb, mit 30 Jahren anfing, seine eigentliche Mission den Leuten zu verkünden. Und da hat er sich ein paar Leute ausgesucht, um sich zu multiplizieren, damit die das auch anderen Leuten erzählen, wenn er wieder gen Himmel geht. Und er hatte sich 12 ausgeschaut und einer davon war Thomas. Und die Bibel sagt nicht, ob der je gebetet hat, aber es gab einen Tag, da hat er mal von diesem Jesus eine Predigt gehört. Und das hat ihn innerlich angezogen. Also er merkte, es ist wie so eine geschenkte Aufmerksamkeit. Ich kann dem gut zuhören. Und vielleicht hat das auch in ihm so einen kleinen Vertrauensprozess angeschoben. Jedenfalls kam ein Moment, wo Jesus ihn direkt ansprach und sagte, Thomas, folge mir nach, glaub an mich und gib dein Leben unter meine Führung. Unter den eingefleischten Christen hat dieser Thomas ja einen schrecklichen Beinamen. Der ungläubige Thomas. Ich finde den schrecklich. Werdet ihr gleich merken, warum. Dieser Thomas hat auf die Einladung, sein Leben unter die Herrschaft Gottes, der in Christus auf dieser Erde war, zu stellen, der hat Ja gesagt. Ist doch nicht ungläubig. Ist doch gläubig. Der hat vertraut. Und das war nicht mal eben kurz melden und dann so weiterleben wie früher. Das war radikal. Der ist also, wenn ich das recht erinnere, musste der erstmal seine Mietwohnung kündigen. Dann ist er aus dem Tennisverein und Skatclub raus und hat seinem Chef gekündigt und hat dieses ganze Netzwerk bei der Telekom und Strom und das Ganze, was da so existiert, das hat er alles abgeschnitten und ist dann vagabund geworden. Weil der, dem er Ja gesagt hat, mit dem er leben wollte, von dem er lernen wollte, der hatte keine Wohnung, der zog umher. Der hat mal gesagt, die Vögel haben Nester, aber ich weiß nicht, wo ich morgen schlafe. Keine Ahnung. Füchse haben Gruben. Der Sohn des Menschen, so hat Jesus sich manchmal genannt, weil wir Menschen sind der Grund, dass er Sohn werden musste, der hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinten niederlegen wird. Das kommt, wie es kommt. Und dazu braucht man Vertrauen. Solch einen Weg zu gehen, das hat dieser Thomas getan. Und dann gibt es ja nette Geschichten über ihn, obwohl er ja nicht unbedingt, wie soll man sagen, so ein Unternehmertyp war. Der hat ja alles ein bisschen anders bewertet im Leben. Ich gebe euch mal eine kleine Charakterstudie. Ich habe hier zwei Gedanken aufgeschrieben. Das fand ich so süß. Da war folgende Situation. Jesus war mit den Jüngern unterwegs, Thomas halt auch mit dabei. Und dann war ein Freund gestorben namens Lazarus. Der hatte zwei Schwestern, Martha und Maria. In Bethanien haben die sich kennengelernt. sind da wohl auch gläubig geworden, als Jesus da Bibelstunde hielt. Und dann ist irgendjemand gekommen und hat ihm gesagt, der Lazarus ist schwer krank, du musst da jetzt mal hinkommen, den heilen. Und Jesus hat sich nicht erhoben, blieb da noch 2 Tage und 2 Nächte und sagte dann, ja, ihr lieben Mitjünger, jetzt ist es soweit, Lazarus ist gestorben. Und die waren da oft, haben gegessen, wenn sie da in Bethanien durchgezogen und kannten die, waren befreundet. Und als Jesus das so raussagte, dass er gestorben ist, war Thomas der Erste und sagte, ja, dann lass uns hingehen, dann wollen wir mit ihm sterben. Der war hochgradig depressiv geworden auf der Stelle. Der hatte keine Lust mehr zu leben, weil ein Freund gestorben ist. Also ganz feinfühliger Typ. Und an einer anderen Stelle, Johannes 14, 5, habe ich das gelesen, da hat Jesus seine Jünger vorbereitet, dass er irgendwann bald wieder zum Vater in den Himmel entrückt wird und Himmelfahrt vorbereitet. Und dann sagte Jesus hier so final, ja, also ihr wisst jetzt, wohin ich gehe und den Weg kennt ihr auch. Und das ist so süß, dann heißt es hier, der Thomas, mal langsam. Wir wissen nicht, wohin du gehst, und den Weg kenne ich auch nicht. Und ich meine, das hat er jetzt zum x-ten Mal gesagt. Kennt ihr das vielleicht aus der Schule so? Der Lehrer hat also die Formel nun schon 8-mal erklärt. Und sagt jetzt, ihr wisst Bescheid, Klassenarbeit kommt. Und einer meldet sich und sagt, ich habe das immer noch nicht kapiert. Und die ganze Klasse beißt in die Tischkante und sagt, oh nein, nicht nochmal. Aber das war genau so eine Situation, wo Thomas, die Jünger nicken das so brav fromm ab, wie man das so kann in der Bibelstunde, ja, wird schon recht haben. Wie ich kenne, wer wohin er geht, ja. Und Thomas, und ich finde es sympathisch, weil der lebte jetzt so nach dem Motto, ist mein Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert und sagt, die Sache ist mir zu wichtig, als dass ich mal da irgendwie meinen Ruf versuche, schön zu leben. Ich will das wirklich wissen, wo der hingeht. Und den Weg will ich auch wissen. Das ist mir wichtig. Egal, ob ihr mich auslacht deswegen. Ich will da auf Nummer sicher gehen. So ein Typ war das. Und wie froh bin ich, dass er so ungeniert diese Frage gestellt hat. Nur deswegen können wir Christen heute diese schöne Antwort lesen. Dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das war, weil Thomas gefragt hat. Da haben wir sowas serviert bekommen. Also ich mag den. Er ist feinfühlig, nicht psychisch stabil. Es ist nicht leicht für ihn, das Leben auf dieser Erde zu leben, aber er ist gläubig geworden. Und so doll gläubig, dass er also unbedingt in den Himmel kommen wollte. Und das ist gut. Aber wenn man so seine Biografie anschaut, erst ging er mit der Bekehrung, wie man sagt, der Umkehr zu diesem neuen Christus, also los. Und dann sind die auch irgendwann gleich eingeladen worden, da zu einer Hochzeit in Kanaan. Und dann hat, die feiern da ja mindestens eine Woche. Anreise ist ja auch lang. Und da sitzt die ganze Familie, Freunde, Verwandten da tagelang zusammen. War Wein ausgegangen. Und dann hat Thomas da wohl mitgekriegt, wie es die Mutter von Jesus, Maria, da irgendwas vermittelt hat, gemanagt hat. Und dann hat Jesus da also Riesenbottige mit Wasser füllen lassen. Sein Segen gesprochen, war das beste Wein. Und ich sehe den Thomas da so und sage, boah, was für eine Entscheidung. Das ist mein Jesus, ja, zu dem gehöre ich. Der kann sowas, ne? Also ich könnte so richtig sehen, also aus dieser Bekehrung, die ja auch radikal war, wie ich sie beschrieben habe, kommen dann noch so lauter schöne, glaubensstärkende Erlebnisse, sagt man das so unter Christen, so glaubensstärkende Erlebnisse. Oder als es dann losging, dass die Jünger dann managen durften. Also Jesus hatte immer mehr Zuhörer und sie waren dann so Bodyguards von dem da aus dem Himmel. Das ist aber eine Position, ich sage euch. Und haben den Verkehr geregelt und so weiter. Und dann haben sie mitgekriegt, dass da Leute kamen, die gläubig wurden und ihr Leben änderten. Böse Menschen, die gut wurden. Furchtbar böse, so Okkulte, die dann normal wurden. Und auch wirklich von der Gosse und aus dem Milieu und anständige Leute wurden, weil sie Jesus baten, erbarme dich mein, sei mir Sünder gnädig. Und wenn er dann noch sah, dass man da die Kranken brachte und die vor seinen Augen gesund wurden, dann kann ich so richtig sehen, wie der eins nach dem anderen abfeierte und sagte, was für eine gute Entscheidung. Dieser Jesus. Und so geht das dann immer weiter und dann wurde er auch beteiligt. Also das, ich glaube, die größte Herausforderung war, als sie mal so eine Massenbibelstunde hatten, Bergpredigt heißt das da, der Nachlass, 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Und der war nicht nach 30 Minuten Predigt fertig, Jesus. Das ging Stunden. Und da sind schon mal 2-3 Mahlzeiten ausgefallen und die Kinder quengelten schon. Und irgendwann sagten die Jünger, Herr, also mach mal einen Punkt. Sprich mal deinen Amen, entlass das Volk. Die sind hungrig. Und Jesus so ganz gastfreundlich, dann gib ihnen doch zu essen. Er war noch nicht fertig. Und dann haben die aber Kastensturz gemacht und so, das reicht nicht, schaffen wir nicht, kriegen wir nicht so viele Leute. Und dann haben sie ein bisschen was gefunden, ich breche das mal runter, so auf 2 Brötchen. Und dann haben die das Jesus gebracht und Jesus sprach dann seinen Segen. Und jetzt kommt's, Thomas ja mit dabei, 12 Jünger. Und Jesus spricht seinen Segen und dann teilen wir 2 Brötchen in 12 Teile. Jeder kriegt eins, dann weißt du ungefähr, wie viel er in der Hand hat. Ja. Und die haben sich so wie ihr Block 100 Leute schon mal gelagert. Das hatte also Hand und Fuß und System. Man wusste noch nicht, wozu man sich lagert und warum man sich ordnet, aber anscheinend gibt es bald was zu essen. Und dann kriegt der Thomas da auch sein Stück Brot und geht so auf die erste 100er-Gruppe zu. Und ich weiß nicht, also so wäre es mir gegangen. Ich gucke die hungrigen Leute an und gucke da in meine Faust rein und frage mich, was mache ich hier? Also es ist schon eine Wüste. Aber die ist ja durchmarschiert bis hin zu den Ersten und hat das bisschen noch geteilt, den Nächsten gegeben. Und als er dann merkte, als das Brot in seiner Hand nachwuchs, dann wurde er aber großzügig und hat ausgeteilt. Von wegen und ungläubiger Thomas, das solltest du erstmal hinkriegen. Der war klasse, der Mann. Und irgendwann hat Jesus ihn auch losgeschickt. Ich kann jetzt nicht alle Wunder erzählen, die er, aber er war so glaubensstark. In den besten Zeiten. Er ist ja auch los, hat gepredigt, Zeichen und Wunder getan, Leute zum Glauben geführt, Dämonen mal weggeschickt und Kranke gesund gemacht und der hatte solche Glaubensmuskeln. Und dann waren sie mal zum Gebet im Gethsemane. Und Jesus hatte schon so eine merkwürdige Stimmung an dem Tag verbreitet, dass es kein guter Tag wird. Und sie hatten keine Lust zum Beten, sind beim Beten im Einschlag geschlafen. Jesus sagt, am wenigsten eine Stunde, komm, unterstützt mich, ich habe einen schweren Weg vor mir. Und die sind immer eingeschlafen. Also beten ist nicht immer nur leicht. Und in dieser Fürbitte und diesem gesegneten Schlaf hat Jesus sie gelassen. Dann kamen Soldaten und nahmen Jesus gefangen. Und jetzt wurde es ganz schwierig für Thomas. Der bangte plötzlich um sein eigenes Leben. Und als sie sahen, dass also Jesus da einfach gefangen genommen wurde, kein Blitz, Donner, kein Engel, der erschienen ist, tara, alle vertrieben. Nee. Die waren stärker als Jesus. Da kriegte er seine erste Krise. Vielleicht sagt er, Mensch, wenn man so ein Glaubensheld ist, wie Thomas, sogar selber gepredigt und selber geheilt und so weiter, wie kann man da noch mal zweifeln? Aber genau darum geht's, dass die Bibel sehr häufig verspricht, werft euren Glauben, euer Vertrauen auf Gott nicht weg. Es gibt aber Umstände, da verstehst du es nicht mehr. Das passt dann nicht mehr so zusammen. Es ist so, als wenn diese fromme Zeit einen Bruch erlebt. Und das war bei Thomas garantiert so. Also als dann die Soldaten anfingen, auch noch die Jünger gefangen zu nehmen, sind die alle gelaufen, haben alle Fersengeld gegeben. Da hat jeder sein Leben gerettet. Und Jesus haben sie abgeführt. Das war doch früher alles nicht so. Als die Leute, die wollten Jesus schon oft ins Gefängnis stecken. Aber Jesus hatte immer so eine Art Vorinfo vom Himmel und ist dann auf dem Schleichweg abgehauen aus der gefährlichen Gegend und alles war gut. Oder einmal wollten sie ihn da eine Schlucht in Nazareth nach so einem Gottesdienst, haben sie da ihn runterschubsen wollen, töten wollen. Und dann kommt da irgendwie so eine Aura auf ihn und der ganze Mob, der giftet, da geht der unbeschadet durch, keiner wagt ihn anzu. So kannten sie Jesus. Aber jetzt kommen da einfache Schergen oder Soldaten und die nehmen ihn gefangen und die haben ihn gefangen geführt. Das muss man erstmal klar kriegen. Wo ist denn nun der Schutz Gottes beim Sohn Gottes? Wo sind seine Engel? Wo sind denn nun all die Bibelverse, Psalm 91, 11, was immer geschieht, die Engel sind da und die werden deinen Fuß bewahren, dass du da nirgendwo an einen Stein stößt. Plötzlich war alles dunkel. Und er hat das ja mitgekriegt. Er hat ja sein Leben diesem Jesus gegeben. Später wird das deutlich, dass er wusste, dass Jesus Nägelmale durch die Hände getrieben bekommen hat, da, wo sie ihn ans Kreuz geheftet haben. Aber da ist er dran geblieben, der hat mitgekriegt, wie der verurteilt worden ist. Einfach verurteilt, er hat mitgekriegt, wie die Leute sich über ihn lustig machten. Er hat ihm die Augen verbunden, angekettet an einem Pfahl und haben ihn dann gepeitscht und gesagt, nun prophezei mal, wer von uns dich gepeitscht hat. Solche Spiele haben die mit ihm gemacht. Und das war alles sein Herr und das war so böse, das war so gemein. Ich habe so junge Leute vor Augen, gerade während ich rede. Er war einer bei der Bundeswehr, feiner junger Christ. Der kam dann ganz geknickt nach ein paar Monate und sagte, Pastor, also ich bin nicht mehr so gläubig, hilf mir. Ich sage, was passiert? Ja, weißt du, dann bist du da so in so ein Sechs-Bett-Kojenzimmer eingewiesen. Und hast da fünf andere Leute, die da in Stockbetten sind. Und dann habe ich wie gewohnt abends meine Bibel rausgenommen, noch ein bisschen geandachtet. Und na, irgendwann hat das einer mitgekriegt, der ein bisschen höher lag und sagt, hey, was liest du denn da? Und ich so ganz normal, meine Bibel. Och Leute, sagt er ganz laut, wir haben Frommen in der Bühne, wir haben Frommen. Das haben die so oft gemacht, Pastor, dass ich, irgendwann habe ich damit aufgehört. Der Druck war so stark. Ich erinnere mich als Kind, da war der Start Evolutionsunterricht, also über die Evolutionstheorie. Und das war nach der Sommerpause, neue Schulklasse, neuer Lehrer. Und der eröffnet diese Unterrichtsstunde wie folgt. Sagt er, so ihr lieben Kinder, wer von euch glaubt denn, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat? Und ich dachte, ey, wir haben einen frommen Lehrer und ich melde mich. Ich... Wollte gleich Sympathiebrücken bauen, ne? Und er guckt mich und ich entdecke, ups, ich war jetzt der Einzige, wie peinlich. Und er sagt, die anderen haben alle gelacht, ne? Er hat gesagt, na Ingolf, wir werden dir schon noch helfen. Aber das sind so Momente, da möchtest du im Erdboden versinken. Das ist so, als wenn man mir inmitten dieses Schulunterrichts meinen Jesus gefangen geführt hat. Das tat weh. Und das muss man verkraften, wenn alles glatt läuft, immer eine Stufe höher, größer, weiter, dann scheint es sich gut glauben zu lassen. Aber wenn es anders läuft, wenn Gegendruck kommt, wenn man diesen Christus einem wegargumentiert oder weglacht, hämisch, wenn ich an all die Komödianten in unserem TV denke, die sich lustig machen über meinen Herrn Jesus und gemein sind mit ihren Kommentaren. Gott wird Mensch und die machen da ihr Ding drüber und wollen andere Leute darüber zum Lachen motivieren. Hämisch lachen über die einfältigen Christen, die an dieses oder jenes so hingebungsvoll glauben. Ist nicht leicht. Auf jeden Fall ist Jesus gestorben am Kreuz und Thomas macht dann einen ganz entscheidenden Fehler. Er beschließt bei sich selbst, ich kann jetzt nicht mal da zur Jugendgruppe oder zu unserem Hauskreis und da fromm beten und singen. Macht doch keinen Sinn, der ist gestorben. Der meldet sich jetzt nicht mehr. Der redet nicht mehr zu uns. Er ist tot, Sendepause. Und macht einen Fehler und geht in die Einsamkeit. Mietet sich irgendwo eine Wohnung, taucht ab, hinterlässt keine Adresse, nichts. Die anderen Jünger haben ja alle zusammengehalten, haben sich weiter getroffen. Thomas war nicht da. Die Bibel beschreibt das dann so, dass er in ein ganz tiefes Zweifelloch fällt. Ist das, was ich bisher geglaubt habe, wirklich richtig? Oder bin ich einer Fata Morgana gefallen? Er hat sich komplett hinterfragt. Und schmollt nun so vor sich hin, Mensch, dem habe ich jetzt 3,5 Jahre gegeben, ich habe alles verlassen. Und das ist jetzt das Ende. Ich weiß ja, wie das bei uns so sein kann. Ich rede mal so von Christ zu Christ. Unsere Hauskreise oder unsere Treffen sind ja nicht immer so proppig gut, dass man da immer mit Stolz und erhobenem Haupt hingehen könnte und sagt, das war wieder sensationell. Sondern das ist ja auch so normal dann irgendwann. Und wenn man das dann vergleicht, so ein volles Fußballstadion war jeden Samstag, du Freitagabend da Bayern gegen Hoffenheim, da war da Tore gefallen und so. Tausende, Zehntausende gucken und an den Fernsehen hängen sie alle und gucken den runden Ball nach. Und wir kommen da, wir haben auch nicht so einen Günther Jauch oder wie sie alle heißen, so irgendwie so tolle Redner oder nur oder wie sie heißen. Wir haben bescheidenen Mitteln leben wir unseren Glauben, haben nicht die Millionen, wir haben nicht ARD und ZDF und RTL-Verträge, die unbedingt uns senden wollen und uns auch noch viel Geld geben würden. Ist alles sehr bescheiden, was wir Christen leben, aber ich sage euch, bei all dem Glitterglatter in dieser Gesellschaft, was sie so anbietet, gibt einen großen Unterschied. Dort hat Gott nicht versprochen zu sein. Aber da, wo man wegen ihm zusammenkommt, da ist er anwesend. Da ist er anwesend. Und das ist der große Unterschied. Die Anwesenheit Gottes. Und das bringe ich jetzt ins Finale. Als Christus auferstand von den Toten, ist ja sehr Menschliches passiert. Die Maria, die ist los und hat nach jüdischer Sitte den Leichnam balsamieren wollen, um ihn langstmöglich vor Verwesung zu schützen. Das machte man so. Nun kommt die Dame dahin und sieht, das Grab ist leer. Der Leichnam ist weg. Und läuft jetzt komplett verwirrt auf dem Friedhof rum und weiß gar nicht, was los. Und dann trifft sie da einen Friedhofsgärtner, denkt sie jedenfalls, und spricht ihn an und sagt, mein Rabuni, mein Meister ist weg und so weiter, das Grab ist leer, wohin hat man ihn verschleppt, ist hier Grabdiebschändung geschehen? Oder? Und der Friedhofsgärtner sagt zu ihr, Maria, das reichte komplett aus, dass sie auf die Knie ging, und sagt, Rabuni, hat Jesus erkannt. Zack, gläubig war. Durch den Friedhofsgärtner. Wie sie dachte. In Wirklichkeit war es Jesus. Und dann schickt er sie los, sagt, sag mal den Jüngern die gute Nachricht. Und die kommt zu den Jüngern und sagt, das Grab ist leer, der ist auferstanden, ich bin ihm begegnet. Und so. Die haben gesagt, komm Dame, hast einen schlechten Tag, komm mal runter. Aber nein, die hat die da zum Grab geschleppt, haben da auch geguckt, tatsächlich ist leer, ist ja sonderbar, wollten das nicht glauben. Und dann erscheint Jesus, weil sie immer noch wegen ihm da ihren Hauskreis hat. Plötzlich, tara, mitten unter ihnen. Keine Tür aufgegangen, kein Fenster aufgegangen, sich einfach reingebeamt, würden wir heute sagen. Und dann sagt er, Friede sei mit euch. Du, aber der Glaube, ja, der unten war, der ist sowas von oben geschossen. Und alle waren fröhlich. Und Johannes 22 heißt das dann so schön. Aber Thomas fehlte. Ist doch klar, Thomas. Jesus hat es doch gesagt, wo zwei oder drei Mal im Namen versammelt bin ich mitten unter ihnen. Und du schmolzt da in deinem Zweifelbude oder Zimmer vor dich hin mit dicker Unterlippe und nichts ändert sich. Aber das Schöne war, dass die beiden Jünger, mit uns Jakobus, die sind los und gesagt, der Thomas fehlt, der muss das auch erleben. Und suchen den und finden den. Nichts mit Einwohnermeldeamt mal eben googeln oder so. Die haben gesucht und haben ihn gefunden. Und dann klopfen sie an und sagen, Thomas, mach auf, wir sind's. Nennen ihren Namen. Wir haben den Herrn Jesus gesehen, er ist auferstanden. Und versuchten ihn zu überzeugen. Drin, Schweigen im Wald. Die schon wieder. Ich weiß nicht, vielleicht bist du ja auch schon mal genervt missioniert worden. Gibt ja so irgendwann Grenzüberschreitungen, wo man sagt, jetzt fühle ich nicht mehr gut. Aber es ist manchmal nötig. Bei Thomas war das nötig. Ich sehe den so richtig, wie er sagt, nö, ich will nicht. Und naja, und so nach und nach geht er da zu seiner Tür, weil die nicht locker lassen da draußen. Und Sicherheitskettchen, gibt es solche Haustüren bei euch auch noch? Mit Sicherheitskettchen gucken, ob sie es wirklich sind. Und so nach und nach öffnet er so die Tür seines Lebens. Und steht ihnen dann gegenüber, Auge in Auge. Und die sagen, Thomas, wir sind's, kannst du uns erkennen? Er sagt, ja. Ja, Thomas, wir haben den Herrn gesehen, der ist auferstanden. Und dann kommt der Satz, der ihm so angehängt wird. Sagt er, Leute, solange ich, Thomas, meine Finger nicht reinlege in die Wundmale seiner Hände und seiner Füße und die Wunde an der Seite, der hat genau alles mitgekriegt. Heimlich hat er beobachtet, wie man seinen Herrn hingerichtet hat. Werde ich nicht glauben. Aber was sagt er eigentlich damit? Er sagt doch Folgendes, und jetzt achte drauf. Leute, ist schön und gut, was ihr mir jetzt erzählt habt, dass Jesus auferstanden ist und dass ihr ihn erlebt habt. Aber bitteschön, was nützen mir eure Erlebnisse mit Jesus? Ich will ihn selber erleben. Das ist der Schrei, der dahinter steckt. Ich will ihn selber erleben. Und das finde ich klasse von dem. Du, der hat sich mitschleppen lassen. Dahin, die haben sich ja täglich getroffen. Und dann heißt es da wieder, und wiederum zum achten Mal waren sie zusammen. Ich stelle mir das so vor, er kommt da zur ersten Veranstaltung, Jesus nicht erschienen, kommt zur zweiten Veranstaltung. Ist ja auch manchmal schwer, auch Freunde so mitzubringen und keine Jesus-Erscheinung. Den dann nochmal zu überreden, sagt Thomas, komm morgen auch nochmal, vielleicht am dritten Abend. Und dann heißt das, und wiederum am achten Tage seit der Auferstehung sind sie wiederum zusammen. Und dann kommt Jesus und erscheint wieder so wundersam gebeamt. Und ein kurzes Friede für alle. Und dann ist nur noch Thomas dran. Baut sich vor ihm auf und sagt, Thomas, hier sind meine Hände. Hier ist meine Seite. Komm jetzt mit deinen Fingern, geh da rein, du kannst da kratzen und bohren und deine ganzen Zweifel loswerden. Hier bin ich für dich. Denkst du? Wir hätten jetzt gedacht, dass er, jetzt komme ich aber. Nein, macht er nicht. Der fällt auf die Knie, ohne diesen vorher ja unter Schwur geleisteten Bedingungsabschnitt umzusetzen und sagt, Meister, Herr, Rabuni. Und ist zack gläubig. Aber anders. Das Geheimnis des Glaubens. Und damit beginnt ja eigentlich der Dialog, das Gebet. Ist, dass wir das Reden dieses Herrn Jesus Christus, den wir nicht sehen können, erfahren, ganz persönlich. Er ist nicht durch die Nägelmale oder durch das, was er jetzt sagt, glaube ich, sondern weil Jesus sagt, Thomas, in der Anrede liegt das Geheimnis des Glaubens. Maria ist durch die Anrede eines Friedhofsgärtners, in dem Jesus natürlich steckte, glaube ich. Oder Emmaus-Jünger, kennt die Story. Zwei frustrierte Jünger hatten echt depressiven Tag. Als Spaziergänger unterwegs, 25 Kilometer Strecke, kommt ein Spaziergänger dazu. Kein Friedhofsgärtner, kein Pastor. Ein Spaziergänger, stellt sich später heraus, ist Jesus. Als Spaziergänger. So, und dann diskutieren die da über die Tagesereignisse. Und ja, weißt du denn gar nicht, sagen die Emmaus-Jünger zu Jesus, weißt du nicht, dass da der Messias da gekreuzigt wurde? Und der Spaziergänger, ja, aber steht doch in 4. Mose 13, dass das so musste und dass das vorhergesagt worden ist. Und auch schon Jesaja hat gesagt, dass es so und so passt. Und so diskutieren die ganze Zeit, bis sie dann nach Hause kommen und dann wollte Jesus weitergehen. Und dann sagten die, ach komm Spaziergänger, komm rein, iss noch mit uns Abendbrot. Und dann sitzen die jetzt beim Abendbrotessen und das Final ist so schön. Und dann sitzen die, jeder hat sein Fladenbrot, wie das so ist. Da ist dann Tunke in der Mitte, wo man so Suchtsoßen und so, kennt ihr ja aus Israel, tunkt man da rein sein Fladenbrot. Und dann heißt es da, und als Jesus das Brot brach, erkannten sie, dass der Spaziergänger Jesus war. Darüber kann man jetzt viel philosophieren, aber als Prediger darf ich da mal zwischen. Vermutlich hatte er beim Brotbrechen immer den kleinen Finger so. Jeder hat ja so seine Technik, auch beim Kaffee trinken und so weiter. Also sie erkannten Jesus an der Art und Weise, wie er das Brot brach. Und dann war er weg. Weggebeamt. Und dann sitzen die beiden da und jetzt kommt's. Und sagten diesen bedenkenswerten Satz. Brannte nicht unser Herz, als er auf dem Spaziergang zu uns geredet hat. Das ist das ganze Geheimnis. Die Rede Gottes kann durch einen Friedhofsgärtner, durch einen Spaziergänger, auch mal durch einen Pastor, aber sie kann sich ereignen. Ich sage euch, wie ich Christ geworden bin, und dann bin ich fertig mit diesem Beitrag. Ich bin in einen Gottesdienst gegangen. Nicht, weil ich das wollte. Mein Vater war Atheist, der war Hitler-Fan, dann aber russische Kriegsgefangenschaft, ist als einer wenigen Überlebenden nach Hause gekommen. 32 Jahre, hat die besten Jahre seines Lebens diesem Mann gegeben. Völlig frustriert. Jedenfalls ist der, als ich 5 Jahre alt war, Christ geworden. Meine Mutter war so eine abgefallene Christin, die hat parallel dazu an anderer Ort auch zu Christus zurückgefunden. So, und dann wurde es fromm bei uns. Und dann gingen meine Eltern immer in Gottesdienst und wir, mein Bruder und ich, halt mit. Und dann, da war ich 10 Jahre alt, mein Bruder 13, haben meine Eltern beschlossen, da in irgendeinem Kneipen-Obersaal fand da eine Evangelisation statt. Da hat er die örtliche Gemeinde da gemietet. Und interessant, das war November, dunkel. Und mein Bruder hat gesagt, und wir sollen hier abends ganz alleine? Wir hatten Angst. Wir sind aus purer Angst, alleine zu Hause sein zu müssen, mitgefahren in Gottesdienst. Keine optimalen Voraussetzungen, Christus zu begegnen. Einige meinen ja, also um Jesus zu begegnen, muss man ganz schön viel fromme Kniearbeit vorher gemacht haben. Ich sitze also, Mutter an meiner Seite, mein Bruder auf der Seite von Mutter und ich auf der linken Seite. Da waren so 60, 70 Leute. Ein junger Evangelist, der war so allround, der hat also gesungen, Schifferklavier gespielt und gepredigt, hat das ganze Programm gemacht. ich kann mich nicht erinnern, was er gepredigt hat. Irgendwas jedenfalls passierte, als er nach der Predigt betete. Einfaches Gebet zu Jesus hin, dass er durch seinen guten Geist doch den Leuten bewusst macht, dass sie ihn brauchen, damit sie von ihrer Schuld frei werden. Du und ich sitze da und werde ganz traurig über mich. Mir fielen plötzlich alle so meine kleinen Sünden ein. Einer nach dem anderen. Ich wurde immer trauriger. Ich weinte über mich. 10 Jahre alt. Und meine Mutter merkte da, irgendwas ist doch mit dem Jungen jetzt. Geht's dir gut? Nee, Mama. Was ist das? Ich fühle mich so traurig. War eigentlich lebenslustiger. Sagt, könnte der Geist Jesu sein? Zeigt er dir deine Sünden? Ja, Mama. Ja, ganz erschüttert. Was soll ich denn machen? Ah ja, wenn der Prediger dann sagt, wer sich für... Du brauchst Jesus, hat sie gesagt. Wenn der Prediger sagt, wer möchte Jesus annehmen, meldest du dich. Das ist dein erster Schritt. Und ich kriegte nicht mit, dass mein Bruder, dem ging es gerade so, auf der anderen Seite. Und der Evangelist hat sich ja schon eine Woche gemüht und es ist nie einer zum Glauben gekommen, weil es waren nur Fromme unter sich, die waren schon alle Christen. Also der Name von dem Evangelisten war Reinhard Bonnke, also der aller Anfang ist schwer. Und dann haben wir uns beide gemeldet und der hat sich gefreut da vorne. 2 Leute haben sich gemeldet. Und dann ist da Schluss gemacht worden und dann sagt er zu, Jungs, kommt nochmal. Dann hat er uns da in so eine Sektbar, das war so ein Tanzsaal, barockartig. Und da war links und rechts waren da so Sektbahnen, so war das Konzept früher. Ich erinnere mich nur an die roten Plüsch-Samt-Sofas. Und da saßen wir eine kurze Zeit zusammen und sagt, und ihr habt euer Herz jetzt für Jesus geöffnet. Ich sag, ja, ja. Ja, dann wollen wir ihn doch mal bitten, dass er euch eure Sünden vergibt. Kniet euch mal dahin. Das ist eine würdige Haltung für einen Sünder. Vor Jesus. Haben wir gemacht. Also wir waren wirklich platt. Wir haben gemerkt, wir brauchen Hilfe. Und dann kam er. Ja, sagte er. Nun betet mal, bekennt mal eure Sünden. Und ich habe mich höflich zurückgehalten. Und mein Bruder hat dann ein Gebet dahin gekriegt. 2, 3 unverfängliche Sätze, um ohne irgendetwas zu verraten. Und dann habe ich mich dem angeschlossen. Das auch so ähnlich formuliert. Dachten, jetzt haben wir unsere fromme Pflicht erfüllt. War aber nicht. Der sagte, was? Mehr Sünden wollt ihr nicht losbekommen? Jungs, ich verrate nichts. Ich helfe euch zu beten, damit ihr ganz sauber werdet. Und das war sympathisch. Der wollte nichts verraten an Mama und Papa. Und dann haben wir ausgepackt. Alles, was uns so bewusst geworden ist an dem Abend. Und Leute, das war so leicht hinterher, so befreiend, so schön. Da ging so viel einher, wie ein Jahr vorher hatte meine Mutter einen Autounfall mit uns beiden Jungs mit 110 in die Büsche und wir waren alle besinnungslos und dies und ich hatte dann Trauma, wenn Papa um Kurven fuhr, dann krampfte in mir alles an. An dem Abend habe ich gesagt, Papa, fahr und war frei davon, ein für alle Mal. Und meinem Bruder ging es auch so. Also das war wirklich ein tiefgreifendes Erlebnis. Dann habe ich am anderen Morgen, das war der Montag, habe ich gedacht, das muss ich jetzt jemandem erzählen. Ich hab Jesus erlebt. Ja, für mich waren das Märchen. Also Eltern waren ja sehr fromm, aber die Erwachsenen sind halt mal fromm. Und das hat man so als Kind dann ertragen. Aber das war jetzt echt. Das war Eigentum. Und das war einfach durch dieses Wirken, durch Rede an einem selbst. Und dass man ihm das sagen kann, sei mir Sünder gnädig. Und dann dachte ich, wem kann ich das erzählen? Ich muss das jemandem erzählen, das ist sowas Schönes. Und dann dachte ich, nee, ich war so ein Raufbold in der Klasse. Sagt der Kanzler, dann habe ich mir die Religionslehrerin ausgesucht. Und wir hatten in der 5. Stunde Religion, habe ich den Türsteher gespielt. Das hat man früher so gemacht, dann konnte man auch toben, bis sie dann kam aus dem Lehrerzimmer. Und dann bin ich auf sie zu. Das war so eine Dame um die 60, so ein Knoten drauf, so eine alte kirchliche Dame. Und dann sage ich, Frau Backhaus, ging auf sie zu. Ich möchte Ihnen was sagen. Ich habe gestern Jesus erlebt und ihm mein Herz gegeben. Habe gleich geweint vor Rührung und Freude. Nimmt sie mich in den Arm, streichelt mir über den Kopf und sagt, ach, mein Junge, beruhig dich mal, das geht schon wieder vorüber. Die hat überhaupt keine Ahnung. Aber so war ich hier jetzt mit 64 vor euch stehen. Das ist nicht vorübergegangen. Er ist immer noch da drin. Und das war auch so bei Thomas. Der ist wirklich durchgestartet und wir haben missionsgeschichtliche Beweise, dass er auf Missionsreise ging. Er ist mitbeteiligt an der Evangelisierung Armeniens und im Süden Indiens, wo auch bis heute das Christentum stark pulsiert. Große Gemeinden, Stadien voll mit Hunderttausenden von Leuten. Das war sein Werk. Der ungläubige Thomas, der ist gläubig geworden, hatte eine Krise, aber ist durchgestartet. Komm, wir stehen einmal auf und beten. Die Ewigkeit wird nicht reichen, dir zu danken, Jesus, dass du mich gefunden hast, dass du mich angesprochen hast, ohne dass ich darum gebetet habe. Ich danke dir für diese Gnade. Und du kennst die Leute hier, weißt, wo sie stehen, kennst die, die dich noch nicht persönlich erlebt haben. Aber dein Geheimnis ist hier in diesem Raum. Du bist bereit, diesen Leuten zu begegnen. Wenn sie denn auch wollen. Und etwas Schönes wird geschehen. Und so danke ich dir, Jesus, dass an diesem Abend die Möglichkeit ist, dich persönlich zu erleben. Und so möchte ich hier reinfragen, seelsorgerlich, wir schließen ruhig mal die Augen, geht jetzt nicht um Neugier. Ist jemand hier, der sagt, mir brannte auch mein Herz an diesem Abend. Etwas hat mich magnetisiert, angezogen. Ich erlebte eine geschenkte Aufmerksamkeit zu dem Gesprochenen. Ich merkte, wie das Vertrauen zu diesem Jesus wuchs. Ich möchte mich mit diesem Jesus auch einlassen. Kann sein, dass du in deinem Leben noch nie so eine Entscheidung getroffen hast. Die Bibel sagt aber, jeder muss selber diese Entscheidung treffen. Die kannst du nicht delegieren. Sollte an diesem Abend das Glück bei dir sein, dass du diesen Glaubensschritt gehen möchtest, diesen Jesus einladen in das eigene Leben, und wenn du das so fühlst, empfindest, ich rate dir, mach das. Mach das. Verschieb das nicht. Jetzt, wenn du diese Gnade spürst, dass dich da irgendetwas umwirbt, gib dem nach. Blockier nicht wegen Menschenfurcht oder Angst oder irgendetwas, sondern lass dich drauf ein. Und damit es eine nachhaltige Entscheidung ist, auf die du auch mal gerne zurückblickst, mache ich sie dir noch besonders schwer. Ich lade dich ein, wenn du diesen Jesus annehmen willst, hier zu mir nach vorne zu kommen. Ich weiß, es wäre einfacher, dich zu melden, aber darum geht's nicht. Jesus wird sich auch öffentlich zu dir stellen, Er ist öffentlich für dich am Kreuz gestorben. Und er wird dich persönlich und öffentlich einmal in die Arme schließen, wenn die himmlische Zeit beginnt. Aber hier auf dieser Erde sollst du dich nicht schämen, dass du diesem Jesus dein Leben öffnen wirst. Wir alle, die wir diesen Schritt schon getan haben, werden uns mit dir freuen. Ich habe zwar mitgekriegt, dass sehr viele christliche Gruppen und Jugendgruppen hier sind, die diesen Schritt schon getan haben, aber das wäre jetzt der allererste Schritt, zu dem ich hier gebetsmäßig einlade. Komm einfach hier nach vorn, die Leute werden dich durchlassen, hab keine Furcht und folge diesem Aufruf. Gerade jetzt. Komm, stell dich hier einfach vorn hin. Genau. Kann gar nicht früh genug anfangen, diesen Schritt zu gehen. Ihr werdet mir mal dankbar sein, in ein paar Jahren, dass ich euch hier so quäle jetzt und euch so fordere. Ja. Ja, auch von da oben. Kommt runter, wir warten noch auf euch. Sind noch nicht alle hier, die hier vorne sein müssten. Sage ich prophetisch. Deswegen warte ich noch ein bisschen. Komm, das ist dein Abend. Das ist dein Abend. Jesus fragt dich, willst du an mich glauben? Dann folge mir nach. Dann komm und öffne dein Herz. Du sollst mich persönlich erleben und erfahren. Du weißt, dass du hier auch nach vorne kommen solltest, aber du hast Hemmungen. Beschäftig dich mit dem, was die anderen denken. Ich gebe dir einen guten Tipp, das sollte dir sowas von egal sein. Diese Entscheidung, mit Jesus zusammenzugehen, ist so herausragend. Und wenn du diese Gnade spürst, obwohl du könntest dich komplett anonym fühlen bei so vielen Leuten, und trotzdem hat es dich elektrisiert. Stehst da und kämpfst. Was macht dich denn so unruhig? Gott umwirbt dich. Aber er wird nie über deinen Willen hinweggehen. Du öffnest die Tür, du gibst die Entscheidung frei. Nein, ich will keinen Druck aufbauen. Ich bin nur geduldig mit dir. So ist es richtig. Ja. Ich habe schon Tausende von Menschen zu Jesus geführt und glaub mir, ich weiß, was das für Kämpfe sein können. Das kommt als Zweites. Ja, ich werde die Thomas-Leute noch aufrufen, aber jetzt geht es um das Wichtigste zunächst einmal. Ja, komm, Leute, komm. Kommt hier ein bisschen nach vorne. Guck mal, die freuen sich alle für euch. Dieser Abend wird in eure Geschichte eingehen. So klar, wie ich euch erzählen konnte, als ich am Buß- und Bettag, dort im November, mein Leben Jesus gab. So markant wird es in eurem Herzen als Ereignis bleiben. Weil wenn man zu Jesus kommt, stößt er einen nicht weg. Und wer ihn bittet, seine Sünden bekennt, dann ist Gott treu und gerecht, dass er dir vergibt. Der will nicht jetzt zu Gericht gehen mit dir. Der will, dass das, was er alles schon für dich bezahlte, dass du dir das abholst. Das ist es. So, kommt mal dichter zu mir, wir sprechen jetzt ein Gebet. Vermutlich seid ihr nicht so geübt im Gebet. Das ist auch komplett normal. Wenn man Jesus noch nicht persönlich kennt, dann redet man ja auch nicht viel mit ihm. Und ihr könnt dieses Gebet, das ich jetzt vorformuliere, nachsprechen. Die Formel macht es nicht, indem es einfach nur nachspricht. Es muss aufrichtig sein. Du musst die einzelnen Sätze überlegen, ob du sie so zu Gott sagen willst. Und wenn das der Fall ist, dann sprich es mit ganzem Herzen, denn Gott hat versprochen. Denk mal an seine Wahrhaftigkeit. 60 Zentimeter, nein, viel höher. Was Gott sagt, trifft ein. Dem Aufrichtigen lasse ich es gelingen. Das kann ich dir nicht abnehmen. Aufrichtigkeit ist deine Sache. Das beschließt du bei dir. So, Leute, betet mal laut mit. Du Gott der Bibel, ich will an dich glauben. Ich will glauben, dass du Mensch wurdest in Jesus. Jesus, ich bitte dich, sei mir Sünder gnädig. Ich will mit dem Bösen nichts zu tun haben. Oh, vergib mir meine Fehler. Mach mein Herz sauber. Ich entsage dem Bösen und öffne mein Herz für dich. Gott, du allein bist gut. Mach mich auch gut. Komm zu mir. Wohne in mir. Und gib mir einen neuen Geist, dass ich ewig lebe bei dir. Ich empfange dich. Gerade jetzt. Und so segne ich euch, die hier vorne dieses Gebet gesprochen habt. Dass die Gnade Jesu Christi euch reinige von aller Schuld. Euer Gewissen reinige. Dass der gute Geist euch Kraft gibt, Dinge in Ordnung zu bringen. Ich segne euch mit neuem geistlichen Leben und einer Liebesbeziehung zu Jesus. Empfangt vom Heiligen Geist Kraft, die euch bewahrt und führen wird. Wenn ihr das empfangen wollt, dann sagt Amen. Amen. Habt ihr irgendwie Kontakt mit Christen? Ja, allein gebt man ein. Das haben schon viele durchlitten. Ich rate euch, wenn ihr Christen kennt, die glaubwürdig sind, sprecht mit denen über eure Entscheidung. Werden sich mitfreuen. Und die geben euch Tipps. Tipps, was ihr zu tun habt, worauf ihr achten müsst. Erste Zeit ist das sehr schön. Fühlt sich gut an. Und dann plötzlich kommen so Widerstände, als wollten die einen vom Glauben wieder abbringen. Und es ist gut, wenn man Leute hat, die einen ermutigen. Ich danke euch, dass ihr den Mut hattet. Macht ihr das, was ich sage? Sprecht mit einem Christen. Hier spricht ein erfahrener Opa. Sprecht mit einem Christen, was ihr heute getroffen habt. Gott segne euch alle. Habt ihr irgendwie noch was verdient? Könnt ihr wieder Platz nehmen. Ich fand das so schön, deine Bemerkung vorhin. Wie ist dein Name? Jonathan. Ich fand das so schön, deine Bemerkung. Du hast dich in dieser Predigt wahrscheinlich wiedererkannt in der Krise von Thomas' Glaubensleben. Und die gibt es. Es gibt solche Krisen. Und es ist unheimlich schwer, allein da wieder rauszukommen. Und deswegen gibt schon damals Jesus solche Versammlungen, wo Thomas mit seinem beschwerten Herzen Jesus neu erlebt.
wo er merkt, ich bin untreu geworden, aber der bleibt treu. Und für so eine Begegnung lade ich dich ein. Komm, mach den Anfang. Komm zu mir. Und alle, die das noch trifft. Ja. Hier sind ganz viele, Jonathan. Ganz viele. Jonas. Ach, wie schön. Wer hat mir gesagt, Jonathan? Okay. Thomas, komm. Dein Abend. Thomas Line, komm. Ist dein Abend. Hey, dein Weg mit der Sünde, du weißt, dass es nicht gut ist. Du verstrickst dich tiefer und tiefer. Du kommst immer weiter weg von Jesus. Und du fügst dir viel Schmerz und Leid zu. Ja, ich spreche zu den Jugendlichen 16, 17 plus. Gott kennt deine Wege. Und dein natürlicher Mensch, der ist gegen Gott, weil du ihn so stärkst, im Raum gibst für Sünde. Und das alles zieht dich runter. Und dann scheint es, als wenn die Beziehung zu Jesus unterbrochen ist. Und das soll nicht so sein. Man kann frischer Christ bleiben. Kann seinen Glauben erneuert bekommen. Werfet euer Vertrauen, euren Glauben nicht weg. Es gibt Gründe, ihn wegzuwerfen. Gott rät uns, weil dieses Vertrauen auf Jesus große Belohnung mitbringt in euer Leben. Das letzte Mal rufe ich auf, komm jetzt. Dein Abend. Ja, komm dichter, ich beiß nicht. Komm dichter. Braucht nicht zu den Leuten herkommen. Ja, geht einfach so innerlich zu Jesus hin. Hol euch hier einfach nur nach vorn, dass euer Glaube auch eine Handlung bekommt. Die alte Position verlassen und die neue wieder einnehmen, okay? Die alte verlassen, die neue wieder einnehmen. Jetzt gebe ich dir folgenden Rat. Sprich mal jetzt mit deinem Herrn Jesus, warum du hier nach vorne gekommen bist. Leise. Du kennst ihn ja. Sag ihm mal, warum du hier stehst. Sag ihm, was schiefgegangen ist. Sei hautehrlich. Nichts beschönigen. Wenn dir was leid tut, dann sag's ihm. Wenn du dir schmutzig vorkommst, sag's ihm. Und bring ihm besonders die Dinge, die du dir selber nicht vergeben kannst. Er hilft dir dabei. Der Weg bleibt der gleiche. Sünde trennt die Beziehung zu Jesus. Und die größte Sünde ist, nicht an Jesus zu glauben. Und wenn dir Jesus so fern geworden ist, so unnahbar, dann liegt das nicht an ihm. Liegt das an den Dingen, die in dein Leben gekommen sind. Und Sünde macht den Glauben so trocken, so staubig, so unattraktiv. Bitte ihn, dass er dich sauber macht. Und bete, dass du doch gerne mit ihm wieder enger zusammen sein möchtest. Sag's ihm so. Jesus, wollen wir wieder zusammen gehen? Und er wird freudig sagen, ja, nimm ihn mal an. Glaubt mal, dass er Ja gesagt hat. Und dass er es gerne macht mit dir. Ich segne dich, dass die Liebe Gottes dein Herz durchflutet. Dass der Geist Gottes dich erfüllt. Dein Glaube frisch und erneuert ist. Ich bete, dass du gerne mit dem Jesus, der treu geblieben ist und zu dir steht, gerne mit ihm reden wirst in der kommenden Zeit. Ihr werdet ein unschlagbares Team sein. Willst du das vertrauen? Trau ihm. Und bedank dich bei Jesus für diesen Abend. Danke ihm für die Vergebung. Danke ihm, dass er dich angesprochen hat. Danke ihm für eine bessere Zeit, die vor dir steht. So wird es sein. In Jesu heiligem Namen. Und Herr, auch bei diesen Leuten, da ist Krankheit, zeigst du mir, ich bitte dich, dass dieses Geheimnis des Glaubens auch mit Zeichen verknüpft sei. Bete, dass eine Nahrungsmittelallergie sich auflöst. Ich bete, dass Unterleibbeschwerden sich auflösen, in diesem Namen. Ich bete darum, Vater, dass Rückenschmerzen ihre Kraft verlieren. Und auch die Fußgelenkschmerzen und die Ursache geordnet wird durch deine wunderbare Gnade, hier und jetzt, unter den Leuten, die sich dir neu zuwenden. Ich bete auch, dass die Fähigkeit zu sehen wieder klar wird und Augen geheilt werden. Jesu Namen. Sprecht mal euer persönliches Amen dazu und schaut nochmal zu mir. Ihr merkt in den kommenden Tagen, dass euer Glaube wieder frisch ist. Sagt das den Leuten, mit denen ihr Christen zusammen seid. Teilt es mit. Und wenn dich irgendeins dieser Formen der Krankheit, die ich eben genannt habe, betraf, du merkst, es ist weg. Die Bibel sagt, wir sollen Gott unbedingt loben für das, was er getan hat. Und zwar inmitten der Versammlung, ob das im Hauskreis ist, in der Kirche oder wo auch immer. Oder ein Mitchristen. Sprich das aus, dankend, was Gott an deinem Leben getan hat. Darüber freut er sich. Okay, kannst dich wieder setzen. Applaus